Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien.
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie.
Und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken.
Und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hallihallo und herzlich willkommen bei Wohnsinn und Raumglück. Wir starten diese Episode, oder ich darf euch heute alleine begrüßen. Die Erika ist nicht krank, nein, die Erika ist nicht verhindert und dieser Podcast bleibt so, wie er bisher auch war. Wir werden ihn weiterhin zu zweit moderieren. Allerdings haben wir als Auftakt des neuen Jahres einen besonderen Gast für euch, und zwar ist es Antje Flade. Viele von euch, da bin ich mir sicher, kennen Antje Flade, besonders die Kolleginnen aus der Wohn- und Architekturpsychologie, und die meisten haben zumindest schon ein Buch von ihr gelesen. Sie ist Pionierin im Bereich der Wohn- und Architekturpsychologie, und meine liebe Kollegin Erika hat Ende letzten Jahres mit ihr noch ein Gespräch geführt, und zwar live in Hamburg, da die beiden ja in Hamburg verortet sind. Und sie hat das Face-to-Face mit Antje Flade geführt und genau in dieses Gespräch werden wir jetzt gleich reinhören. Zuvor möchte ich euch noch kurz sagen, worum es denn dabei geht. Unter anderem, wie kam denn Antje Flade als promovierte Wahrnehmungspsychologin überhaupt zum Wohnungsbau? Was bringt interdisziplinäre Zusammenarbeit hinsichtlich Planung, Architektur und Städtebau? Weshalb ist Identifikation mit dem Ort wichtig und warum gelingt sie öfter nicht? Was hat Digitalisierung mit dem Verlust von räumlicher Privatheit zu tun? Weshalb sind dritte Orte im Zeitalter der KI wichtiger denn je für eine gesunde Gesellschaft? So, darum und um viele persönliche Einblicke geht es jetzt gleich. Ich wünsche euch viel Spaß und Freude beim Zuhören und auch ein wenig Inspiration.
Wohnsinn und Raumglück.
Liebe Frau Flade, wir sitzen hier zusammen in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe im Freiraum. Das hat ja auch schon etwas mit unserem Thema hier zu tun. Es geht um Räume, um Architekturpsychologie und Frau Flade ist eine Pionierin auf diesem Gebiet. Liebe Frau Flade, guten Morgen, schön, dass Sie Zeit haben.
Ja, guten Morgen, Frau Miro. Es ist auch toll, dass wir uns gerade in einem Freiraum treffen, denn damit assoziiert man sehr viel Positives.
Ganz genau. Ja. Frau Flade dürfte all denen bekannt sein, die sich mit dem Thema Wohnen, Architektur, Psychologie beschäftigen, denn sie hat lange zu diesem Thema geforscht und gelehrt und recht viele Publikationen dazu rausgegeben. Ich habe ihr heute mitgebracht mein Buch, das ich damals bei der Ausbildung verwendet habe, Wohnen psychologisch betrachtet. Das ist schon recht alt und sie war verwundert, weil das noch in einem anderen Verlag erschienen ist. Inzwischen gibt es unzählige Werke von Ihnen. Sie wissen gar nicht genau, wie viele. Ne?
Nein, ich müsste es mal feststellen, ja.
Ja, das werden wir auch feststellen, Martina und ich. Und wir stellen das dann auch in unsere Shownotes, wo man sie findet. Aber Frau Flade, Sie haben uns ein Buch mitgebracht, über das wir eben auch schon gesprochen haben, das Sie doch empfehlen wollen.
Ja, das ist eine Kurzfassung, denn man muss davon ausgehen, dass längere Werke nicht unbedingt nachgefragt werden. Das ist viel zu mühsam, ein langes Sachbuch zu lesen. Und in dem Verlag Springer hatte die sehr kluge Lektorin, die dort gearbeitet, die Idee, wir müssen so eine Reihe herausbringen, die nennt sich Essentials, das Wesentliche. Und die Idee fand ich sehr gut. Das darf aber nicht lang sein. Es darf also maximal 100 Seiten, damit es wirklich kompakt ist. Und damit man auch mal gezwungen ist, auf die wesentlichen Punkte zu kommen, dann kann man praktisch von dem Leser oder Leserin erwarten, dass sie sagt, ja, dazu fällt mir auch das ein. Also man überlässt praktisch den Lesenden auch das weiter zu spinnen.
Einen Freiraum.
Genau, finde ich eine ganz tolle Idee.
Ist es, auf jeden Fall, ganz toll. Liebe Frau Flade, bevor wir sozusagen fachlich einsteigen, würde ich gerne noch mal Sie fragen, was hat Sie zum Thema Architekturpsychologie geführt?
Das ist einfach die berufliche Situation gewesen. Also ich habe Psychologie studiert und habe dann auch promoviert an der TU in Darmstadt und war dann in Frankfurt Assistentin. Und dann war irgendwie die Idee, ach, eigentlich möchte ich wieder in Darmstadt arbeiten, weil Familie und Beruf, das muss man irgendwie hinkriegen.
Ja.
Denn ich hatte zwei Kinder und wie mache ich das eigentlich da immer nach Frankfurt? Das ist schwierig, aber der Beruf war mir wichtig, unbedingt. Also eine Frau, die nur zu Hause sitzt, das war für mich schrecklich, also furchtbar, kam nicht in Frage. Und in Darmstadt gibt es ein Institut, ein Landesinstitut Wohnen und Umwelt. Und in diesem Landesinstitut wird interdisziplinär gearbeitet. Geografen, Ökonomen, Juristen, Soziologen. Und die hatten ausgeschrieben, war eine Stelle vakant für Sozialpsychologie. Das war ich eigentlich nicht. Aber ich war richtige Grundlagenforscherin in Frankfurt. Ich habe mich mit Wahrnehmungspsychologie nur beschäftigt. Aber dann dachte ich, ach, das wäre ja die Gelegenheit, nach Darmstadt zu kommen. Und das klappte, also mit der Bewerbung. Ich habe mich so als Sozialpsychologin dargestellt und das war auch überzeugend. Und seitdem war man natürlich konfrontiert mit Fachkollegen aus anderen Disziplinen. Und das ist eine Herausforderung, denn man spricht doch in verschiedener Sprache. Aber die Zusammenarbeit dann vor allen Dingen mit einem Architekteninstitut, die war sehr gut. Und das gibt dann Modellprojekte, in denen man also untersucht hat, was bringt es eigentlich, wenn wir eine Wohnfläche vorgeben und die Grundrissgestaltung zum Teil den Bewohnern selber überlassen. Wo wollen Sie, wie wollen Sie hier eine Wand, wollen Sie da eine Wand? Das war sehr schwierig, aber das Land war bereit, das Land Hessen, diesen Modellversuch durchzuführen. Und er hat dann eben 6 Wohnungen mal als Experimentalwohnung zur Verfügung gestellt. Die Architektin war fantastisch, die das gemacht hat. Die lebt leider nicht mehr, aber die war sehr gut. Aber der Architekt im Institut hat dann sozusagen ausgerechnet, ist es jetzt teurer als das herkömmliche? Sind es Mehrkosten? Denn das interessiert natürlich ein Land.
Na klar.
Wenn es teurer ist, weg. Und der hat das also akribisch ausgerechnet. Und so kam eine Zusammenarbeit mit ihm zustande, die war einfach richtig gut. Und natürlich hat man sich dann auch mit den Juristen abgesprochen, wenn es zum Beispiel um Wohnkonflikte geht oder gab es diese Mietnomaden und alles solche Themen. Und dazu kann er als Jurist natürlich eine Menge sagen. Wie geht man damit um? Und das zeigt so, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, es ist sehr viel schwieriger, weil man unterschiedliche Schwerpunkte auch hat und auch unterschiedliche Begriffe verwendet. Aber es bringt was. Man hat einfach einen ganz anderen Blick. Man guckt nicht immer nur auf so klein und ach ja und hier.
Und da dürfen Sie dann Ihre psychologische Expertise dann dazu
Und
einbringen.
das war genauso. Aber diese Zusammenarbeit die bringt einen erst auf diese Themen.
Ach ja.
Ich hätte mich doch sonst nicht für Wohnungsbau interessiert. Da hätte ich weiter Wahrnehmungspsychologie gemacht. Also Dinge, die weit ab von der Praxis liegen.
Ganz
Und so ein
interessant.
Institut führt einen richtig rein in die Praxis. Und dieses Institut ist auch gegründet worden vom Land Hessen zur Politikberatung. Die wollten wissen, was bringt das und was bringt uns, wenn wir den Mietspiegel so, das war dann ein Geograf, der sich mit Mietspiegeln beschäftigen musste. Was bringt das eigentlich? Und das ist auch wohl interessant. Also es ist natürlich so, man schützt bestimmte Gruppen. Also es war einfach eine spannende Tätigkeit oder ein Projekt über Kriminalität in Großsiedlungen im Osten. Das habe ich mit einer Juristin zusammen gemacht. Es kommt wirklich darauf an, wo landet man beruflich? Und das ist manchmal auch Zufall, dass da zufällig eine Stelle frei war.
Ja, aber das hat Sie ja dann erwischt. Also
Ja, und
Sie
dann
sind
konnte
ja
man
dann,
einsteigen.
genau. Ja, super. Darf ich noch mal fragen, wann war das?
Anfang der 80er Jahre.
Ja, aber sehr, sehr
Ja.
interessant, weil wir ja immer noch mit diesem Thema, also das Wohnen oder das Bauen psychologisch betrachtet, ja irgendwie immer noch nicht wirklich uns durchgesetzt haben. Oder das hat sich noch nicht so durchgesetzt.
Es ist nur ein Aspekt, ja.
Ja,
Und deshalb.
natürlich. Ich frage mich trotzdem, wo ist der? Wo bleibt der? Gerade bei Planung. Und wollen wir jetzt gar nicht weiter einsteigen? Ich wollte einfach nur mal hören, seit wann? Also ich habe meine Ausbildung am Institut gemacht, 2017, und da war das noch relativ neu. Dazu würde ich gerne auch noch mal den kleinen Schlenker machen, denn durch Ihre Arbeit sind ja die Gründer des Instituts für Wohn- und Architekturpsychologie Herbert Reichel und Harald Deinsberger-Deinsweger ja tatsächlich auch erst auf diesen Trichter gekommen. Und ich hatte Herrn Harald Deinsberger noch mal gefragt und er hat geantwortet, das muss ich jetzt eben kurz suchen. Er meinte, es war einer der Lichtblicke während seines Studiums. Er hat Architektur studiert und er hat dieses Buch Wohnen psychologisch betrachtet in die Hände bekommen. Und das war für ihn eben ein Lichtblick und tatsächlich so auch ein Öffner für eine neue Idee. Er sagt eben, die psychologische Dimension des Bauens ist eben in der Ausbildung von Architekten und in der Planung bis heute immer noch vernachlässigt. Und dieses Buch war letztlich für ihn der Startschuss für sein späteres eigenes interdisziplinäres Doktorat, in dem er Psychologie und Wohnbau vereinte. Und das wiederum hat dazu geführt, dass wir das Institut für
Hast
Wohn-
du
und Architektur,
nennst?
genau, das heißt, sie stehen sozusagen am Anfang, ja, dieser Entwicklung, würde ich sagen, für unser Institut. Und deswegen finde ich es einfach wunderbar, dass wir uns zusammengesetzt haben und mal zusammen darüber sprechen. Also Sie haben da wirklich sehr viel bewirkt und noch heute wird auch in der Ausbildung immer ja Ihre Literatur sozusagen herangezogen. Jetzt komme ich mal zu der Frage. Sie hatten Ihr Buch ja, dieses Kompendium der Architekturpsychologie vorgestellt und Sie sagten, es ist auf das Wesentliche reduziert. Einige Punkte. Jetzt komme ich gleich mal dazu. Welche wesentlichen Punkte wären das denn?
Es ist natürlich eine sehr heilsame Frage, weil es einfach einen auch dazu zwingt, zu überlegen, was sind die Kernpunkte. Man kann ja sehr viel, kann auch eine Fülle an Untersuchungen anbringen und die wesentlichen, also einmal sind das, welche Konzepte sind überhaupt wichtig und bei dieser Mensch-Umwelt-Beziehung, das ist ja immer eine Beziehung und eine Beziehung hat so viele unterschiedliche Aspekte. Wie nehme ich die Umwelt wahr? Die objektive Umwelt ist ja nicht das, was in meinem Kopf entsteht, sondern unter Umständen was ganz anderes. Also einfach wahrgenommene Umwelt, einfach ein wichtiges Thema und das ist eben auch das, was mich als frühere Wahrnehmungspsychologin sehr interessiert hat. Was kommt eigentlich an? Was sehe ich nicht? Und es ist im Grunde gerade in dieser Umwelt, in der wir leben, wo wir medial also wieder überflutet werden, da sind so Selektionsprozesse immer wichtiger. Wir nehmen nur noch immer kleinere Ausschnitte wahr. Und wenn Menschen unterschiedliche Ausschnitte wahrnehmen, kriegen die völlig verschiedene Weltsicht. Das ist so, so spannend. Also ein Architekt nimmt natürlich was anderes wahr. Und dann der gestimmte Raum. Und das ist also praktisch das, was Sie unter auch mit dem Thema so oder dem Begriff Raumglück, ja, Raumglück. Und das ist, würde man sagen, das kommt in die Rubrik, in welche Gestimmtheit werde ich versetzt, wenn ich in einen Raum gehe. Und was gibt es dazu? Also das sind so affektive Qualität, das ist auch ein wichtiges Thema. Was gibt es dazu an Wissen? Und dann Umweltästhetik, was empfinde ich, was ist für mich schön? Wie kann ich das erklären? Gibt es formale ästhetische Prinzipien und wie sehen die aus? Privatheit, natürlich. Kontrolle der sozialen Beziehung. Territorialität, das ist eins. Das ist dann.
Wo ist die
Sperre
Grenze?
ich
Ja.
meinen Zaun da ab und wen lasse ich hier rein und wen nicht? Und Beengtheit, also heute Morgen in der S-Bahn, da stieg eine Schulklasse ein. Es war sehr eng.
Ja, und laut.
Und weh.
Und dann die Leute, die alle auf ihre Handys starren.
Irre.
Was für eine komische Atmosphäre,
Es war
ja.
so eng und
Ja.
naja, egal.
Ja.
Beengtheit hat man natürlich in Städten häufiger im
Ja.
öffentlichen Raum. Und dann eben auch Umweltaneignung. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Mir auch.
Wie kann ich etwas zu meinem eigenen machen?
Ja.
Und Erholungsumwelten. Was macht eine Umwelt so, dass ich so, hier kann ich mich ruhen, hier kann ich mich entspannen? Und dann soziale Orte im öffentlichen Raum. Und das ist eben dann der Schritt in den öffentlichen Raum. Das ist einmal, das sind die Konzepte. Dann kommen hinterher als nächstes kommen die Zielgruppen, also Kinder, alte Menschen. Altersgruppen sind auch ein wichtiger Punkt, aber nicht nur Altersgruppen, sondern auch Lebensstile. Und das hat sich immer mehr auch herausgebildet. Früher hat man unterschieden zwischen sozialen Schichten und heute ist das Schichtmodell praktisch am Tisch. Heute unterscheidet man zwischen Lebensstilen. Und je nachdem, ob man ein konservativer Lebensstilanhänger ist oder ein Hedonist, sieht es ganz anders
Ja,
aus.
ja,
Völlig anders.
ja.
Und wie gehe ich mit dieser Sache um, dass ich das so ausdifferenziert in unterschiedliche Lebensstile Und der eine mag es so, der andere so. Das ist eine Vervielfältigung auch der Wünsche, wie man leben möchte. Und da wird es immer schwieriger, so Prinzipien vorzugeben, weil das geht gar nicht mehr.
Nee, eben, wir leben ja sehr
Ja,
individuell
genau.
und das ist ja, finde ich, auch
Ja.
deutlich in den Städten so zu spüren. Gleichzeitig habe ich so den Eindruck, ein bisschen vereinsamen wir durch das ja auch.
Ja.
Nicht? Also wir sind so, leben einzeln, auch in diesen neuen Patchwork-Familien
Ja.
und so. Da hat sich ja sehr viel verändert im Laufe der Zeit.
Genau, das ist diese Individualisierung und die läuft schon eine Weile.
Ja.
Die Soziologen, wie sagen die dazu? Singularität und
Ja,
die haben andere Begriffe.
dieses Thema Umweltaneignung, das ist ja etwas, was mich auch
Ja.
wirklich sehr, sehr interessiert. Können Sie dazu ein paar Worte so von sich aus mal sagen?
Also das ist auch interessant. Da gibt es in der Architekturpsychologie zwei Modelle, an denen kann man das gut aufhängen. Das ist eine amerikanische Psychologin, die Susan Segard. Also was die geschrieben hat, das habe ich verschlungen.
Ja.
Und die hat unterschieden zwischen dem auf Deutsch Anpassungsmodell und Gelegenheitsstrukturmodell. Also übersetzt heißt das Anpassung. Ich gehe davon aus, dass ich da irgendwie einen Menschen habe, für den ich eine passende Wohnung machen muss. Alles muss passen, also funktional sein. Und dann ist mein Werk vollendet. Und das andere Konzept ist, ich muss überall Möglichkeiten lassen, Gelegenheiten geben, dass der Betreffende oder die Betreffende selber gestaltet, wie sie es möchte. Und das
Ja.
sind diese beiden Dinge. Und Anpassungsmodell ist, man gibt einen Grundriss vor. So, da hat das Kinderzimmer zu
Ja.
sein, das. Und bitte
Da steht das Bett.
pass dich
Das ist,
da an.
ja.
Und der Mensch ist dann praktisch ein passives
Ja,
Wesen,
und ausgeliefert, ne?
ausgeliefert
Ja.
den Gestaltern. Und im Grunde ist auch nicht nur dieses Ausgeliefertsein, sondern er kann sich da auch nicht verorten.
Nee, eben.
Und eben diese Identifikation ist nur möglich, wenn ich selber noch mitgestalten
Ja,
kann.
eben, die
Und
so an die Aneignung halt.
ja, die Aneignung. Und wenn ich das nicht lasse, also wenn ich da nicht irgendwie so praktisch Möglichkeiten gebe, und das war bei diesem experimentellen Wohnungsbau auch so, ich gebe einfach nur die Wohnfläche vor
Ja.
und jetzt machen.
Ja.
Und das ist so hochspannend und das wird oft immer noch vergessen.
Wir hatten gerade vor kurzem ein Gespräch mit einem Schweizer, auch Mitglied des IWAP. Stefan Leuenberger, liebe Grüße an dich. Der hat ein Wohnprojekt für Ältere über längere Zeit organisiert und die ziehen jetzt gerade in dieser Zeit um. Und wir hatten ihn als Gast in unserem Podcast und er hat darüber berichtet, wie unterschiedlich eben auch die eigenen Räume dann gestaltet werden konnten und
Ja,
wie schön das auch war.
ja,
Und wie gut das ist, dass
ja.
dann das eben, wie Sie sagen, sich selber sozusagen anpasst und nicht man sich als Mensch an die vorgegebenen Räume
Ja, und
anpassen
das
muss.
ist also nicht nur wichtig, dass man sagt, also der macht es, wie er will, sondern die Identifikation damit. Das ist
Genau.
mein Werk, so möchte ich das. Manchmal sind die Spielräume sehr klein und also was wir auf einer Exkursion mal erlebt haben, das war einfach hochspannend. Das war in Hessen, da gibt es so Landeswettbewerbe und da können sich die Gemeinden und Kommunen bewerben mit irgendwelchen Projekten. Da reist man dann rum und begutachtet das.
Ja.
Und da war eine Siedlung, die war also so, dass die Bewohner auf die Idee kamen, sich eigene Haustüren zu gestalten, weil das da die Architektin, die damit, das ist ja furchtbar hier. Also das, da merkt man das war doch so gut gestaltet, das war ästhetisch viel besser, als ob es darauf ankäme. Und die waren zum Teil wirklich abenteuerlich, die Wohntüren. Aber die haben einfach gesagt, nee, ich will sehen, hier wohne ich
Ja,
und
ganz
ich habe
genau.
diese Haustür, die
Genau.
ist meinetwegen grün und die ist blau. Und das ist so ein spannendes Ding gewesen. Aber Architektin, das ist ja hier furchtbar. Die haben ja keinen Geschmack, die Leute. Also
Naja.
dieses Bevormunden, diese Spannung, die war also durchgehend, weil welches Projekt ist denn nun gut?
Interessant ist ja bei diesem Beispiel jetzt mit diesen Haustüren nicht für sie gestylt ist
Ja,
oder
ja.
eingerichtet ist, dass sie anfangen, sich das selber irgendwie so
Ja.
einzurichten dann und dadurch eben auch sehr unterschiedlich und dann aber ja nicht mehr sozusagen vielleicht in einer Weise, dass es ja noch eins ist, sondern
Ja.
dann fängt jeder an individuell, eben der
Ja.
eine macht schön, der andere
Ja.
hängt sich da irgendwas vor die Tür.
Ja, genau. Und ich meine, das ist eben auch bei Architekturwettbewerben, also jetzt geht es ja um die Oper in Hamburg. Da kann man sehr, sehr kritisch sehen, dass also nur bestimmte Architekturbüros und nur die etablierten, also Kritik, Kritik, Kritik. Aber die Jury ist ja entscheidend. Wer ist Juryvorsitzende? Ist das ein Architekt? Haben die.
Ja, kein Psychologe.
Und das ist verheerend.
Ja, das sehen wir ja auch. Deswegen machen wir das ja und deswegen haben wir uns auch ausbilden lassen. Wir hatten vorhin ein bisschen über die dritten Orte. Auch da haben wir ja schon eine, jetzt ganz kürzlich, eine Folge darüber gemacht, als wir in Wien waren, Martina und ich zusammen unser Kaffeehäuser zum Beispiel angesehen haben. Sie hatten vorhin schon mal gesagt, dass diese Welt sich im Augenblick ja doch im Augenblick sehr stark unter dem Einfluss der Digitalisierung ja verändert. Mögen Sie dazu bitte noch mal was sagen?
Die Digitalisierung führt dazu, dass die Leute vereinzelt werden, viel stärker als je zuvor, weil die Kommunikation, die läuft anders. Also es ist nicht mehr dieses Face-to-Face, sondern E-Mail und WhatsApp.
Ja,
und also es ist, man muss immer erreichbar sein. Also man muss jederzeit erreichbar sein. Das ist grauenhaft. Das Privatheit geht verloren.
Das betrifft ja alle Räume, also auch die Wohnräume oder auch Arbeitsräume ja ganz intensiv auch. Hier und dritte Räume sind ja die, die außerhalb
liegen. Die sind außerhalb.
So. Und das, also so Stadtraum, sowas wie wir hier jetzt
der
haben.
Der öffentliche Raum, da sind diese dritten Orte wichtig geworden, aber auch schon länger. Und das ist natürlich auch ein Begriff, der auch aus Amerika kommt, weil Amerika ist uns immer ein bisschen voraus. Und das liegt einfach auch an der demografischen Entwicklung. Wir haben immer mehr Einzelpersonenhaushalte und also wenn man diese Statistiken anguckt, das ist unglaublich. Vor 100 Jahren dann war das Normale noch die Familie.
Genau.
Und heute ist der häufigste Haushalt der
Ja.
Einpersonenhaushalt. Da gibt es vielleicht noch zwei Personen, aber ohne Kinder, die leben alleine. Und das ist also praktisch im engsten, im privaten Raum alleine leben. Trotzdem hat der Mensch eigentlich immer noch soziale Bedürfnisse.
Okay.
Wenn er in der Familie lebt, ist es schon mal ganz gut, kann sich austauschen, man ist nicht allein. Und wenn das zunimmt, dass man einmal durch die Digitalisierung, aber zum anderen auch durch die demografische Entwicklung und Einpersonenhaushalt immer weniger Kinder, auch Kinder sind nur eine Last, und dass man dadurch eben auch Räume braucht, wo sind dann eigentlich noch die anderen?
Ja.
Und die finde ich eben nur noch im öffentlichen Raum. Aber weil der öffentliche Raum anonym ist, geht das auch nicht einfach, geh da mal nach draußen, sondern hier gibt es Orte, wo man sich trifft. Und dadurch sind die so wichtig geworden.
Ja. Ja, interessant ist, bei Stadtentwicklung hatten Sie ja vorhin auch schon mal geschildert, dass eigentlich die Digitalisierung im Augenblick so etwas ist wie damals die einsetzende Industrialisierung. Vielleicht können Sie da noch mal den Zusammenhang herstellen.
Die industrielle Revolution, die digitale Revolution, sagt man inzwischen auch. Das heißt, es ist ein unheimlicher Bruch. Und im ersten Fall, also es ist ja 19.
Ja,
Jahrhundert,
genau.
Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts setzte das ein, dass auf dem Lande hatte man einfach keine Perspektiven mehr. Und es war ja ein Zug in die Städte. Und wo ist die nächstliegende Stadt? Und wo ist eine Fabrik? Wo ist ein Bergwerk? Wo ich meinen Lebensunterhalt verdiene? Denn Bürgergeld gab es noch nicht.
Nee.
Man musste einfach wirklich hart
Natürlich,
überlegen,
ja.
wie kriege ich mein
Genau,
Geld?
ja.
Also es waren harte Zeiten. Aber das hat eben zu dieser Verstädterung geführt. Und im Grunde aber auch zu einem Loslösen von der Herkunft. Also das war nicht mehr die große bäuerliche Familie, sondern
Stimmt,
man
ja.
war sehr isoliert. Man musste sich auf dieses Wagnis einlassen. Ich bin allein in einer Stadt. Und wie kriege ich das jetzt hin? Also das ist, also es war ein unheimlicher Einbruch. Und dann natürlich nicht nur das, sondern auch eben der Anfang, dass man Maschinen hatte. Also das war ja der Beginn des Maschinenzeitalters. Und die Maschinen konnten das, was Menschen nicht konnten. Also es war zum Beispiel in Bergwerken, also wenn man sagte, oh, da arbeite ich als Bergarbeiter, da verdiene ich gut. Die verdienen gut, es war ja auch ein gefährlicher Job. Aber mit Maschinen war es möglich, immer tiefer in die Erde zu gehen, immer tiefere Schächte zu bohren. Das haben die Leute ja nicht selber, die mussten da drin nur arbeiten. Aber Maschinen haben so viel ermöglicht, so viele neue Räume geschaffen. Das war sozusagen der Anfang, so wie heute KI. Und also wir brauchen gar nicht mehr zu denken, das macht KI. Und das ist so eine furchtbar erschreckende Erkenntnis, dass diese Technologie bestimmt, wie wir leben.
Kommen wir mal zurück zu den Lebensräumen. Auch da hält ja die Digitalisierung Einzug. Und ich möchte mal sagen, also einiges ist ja auch sehr hilfreich. Also wenn man so an ältere Menschen denkt, Smart Homes und ich weiß nicht, also erinnert an Tabletteneinnahme und was es da schon alles gibt.
Viele positive
Genau,
Aspekte.
Das denke ich ja auch. Trotzdem Digitalisierung in den eigenen privaten Räumen. Wie sehen Sie das? Also ich frage das deshalb, weil zu Hause soll ja unser Ort sein, an dem wir uns möglichst erholen von dem, was Sie gerade beschrieben haben. Arbeit, diese viel auf uns
Ja,
einstürzenden
Wahnsinn.
Informationen. Und zu Hause sollen wir ja möglichst dann uns erholen, es behaglich vorfinden, wieder auftanken, unseren Akku, um dann wieder unser Leben leben zu
Eigentlich,
können.
ja, das ist ein wichtiger Aspekt des Wohnens natürlich,
Genau.
dass ich so eine Art Ruhepunkt habe, wo ich mal wieder,
Genau, sein
also
kann.
es gab diesen schönen Begriff dafür, Lieblingsort. Es gibt so eine schöne Untersuchung bei Jugendlichen, was ist dein Lieblingsort? Und dann nicht nur, ja, mein eigenes Zimmer, das eigene Zimmer für Jugendliche ist wichtig. Warum? Ja, da kann ich mal so richtig,
Alle Viere von mir
ja,
strecken.
da kann ich selbst sein.
Genau. Und das ist ja etwas, wo wir dann auch wieder auch auftanken, um dann wieder
Ja,
im
ja,
Leben all dem wieder uns
ja, ja.
auszusetzen. Aber auch da ist es ja so, das nehme ich selber an mir auch wahr, dass ich dann doch manchmal am Smartphone sitze und dann, wenn ich nichts zu tun habe und da vergeht so viel Zeit.
Ja.
Was würden Sie sagen, wie wirkt das auf unsere Lebensqualität und diese Erholung, die wir uns ja eigentlich zu Hause
Ja,
verschaffen sollten?
wir sollten.
Ja, nicht so, also die wir uns wünschen, ne?
Ja, aber vielleicht wünschen wir das gar nicht mehr. Also es gibt, glaube ich, gerade Jugendliche, die können das gar nicht mehr aushalten
Ach
oder
ja.
ohne.
Ach ja, interessant.
Also das ist dieses Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen, das ist vielleicht gar nicht. Wir glauben das, weil wir irgendwie eine andere Generation
Ja,
sind,
stimmt.
dass wir sagen, ich möchte mal wirklich mich erholen. Also bei Jugendlichen, ich sehe das so, dass die praktisch immer auf Achse sind. Dass die, also auch, die sitzen nicht mal da und gucken aus dem Fenster der S-Bahn rein. Also
Ja, stimmt, Sie haben
immer
recht.
nur
Sie haben
stimulieren.
recht. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Was sind dann überhaupt noch Räume oder wie wichtig sind dann überhaupt noch Räume für
Das ist eine
diese
ganz,
Menschen?
ganz entscheidende Frage. Im Grunde kann man sich so seine eigene Welt, seine eigene kleine
Bauen,
Smartphone-Welt
ja,
baut man sich.
genau.
Und das ist, denke ich, etwas, was im Rahmen dieser Digitalisierung gerade läuft. Dass wir immer noch glauben, ach Gott, ja, hier der eigene Raum und Erholung. Das stimmte unheimlich lange. Aber ob das in Zukunft noch stimmt, ich glaube, das verändert sich so unglaublich. Man wird in virtuelle Welten versetzt. Also die reale Welt wird durch virtuelle ersetzt.
Gut, wenn wir dann noch die KI dazu nehmen, die für uns denkt, dann bleibt ja nicht mehr so viel nach von unseren
Nee.
menschlichen
Nee.
Bedürfnissen. Dann ist man nur noch, ja, was dann eigentlich?
Cyborg,
Ja.
also das ist ja dieser Begriff, also Mischwesen. Es wird ja auch erwartet, dass man immer ein Smartphone hat und immer erreichbar ist. Ich hasse das Ding inzwischen. Ich mag das einfach nicht. Man ist dann so, man wird so manipuliert. Aber es ist, denke ich, unausweichlich eigentlich. Und man stellt es auch dann nicht mehr in Frage, dass es einfach so ist.
Ja, sehr, sehr interessant, wie Sie das so betrachten. So habe ich es noch gar nicht gesehen,
Ja.
weil ich tatsächlich immer davon ausgehe, ich bin ein Mensch, ich habe sozusagen meine Sinne, die
Ja.
irgendwie, über die ich ja wahrnehme
Ja.
und in denen ich mich in Räumen aufhalte und spüre, wie ist der Raum mit mir, wie bin ich mit dem Raum. Und wenn ich dann so nach Hause komme, dann reduziere ich mein ganzes Sein auf diese
Ja.
kleine Kiste,
Ja.
auf diesen kleinen
Ja. Ja.
Kasten. In diesen kleinen Computer in meiner Hand. Also darüber habe ich so noch gar nicht
Ja,
nachgedacht.
aber das ist die Realität.
Ja,
Also es ist,
Was hätte das denn für Auswirkungen auf Architekten?
dass es gar nicht mehr so wichtig ist.
Ja,
Und
wahrscheinlich.
das führt ja eben auch dazu, dass die einfach ihre Hafen-City-Klötzchen-Architektur spielt keine Rolle mehr.
Genau.
Der öffentliche Raum wird
Ja.
sträflich
Aber müssen
vernachlässigt.
wir Menschen nicht irgendwo sein, um uns sozusagen, also oder können wir uns auch Höhlen bauen?
Ja, das gibt bestimmt Momente, aber sowas kann man auch wegsozialisieren.
Ja.
Die heutigen Kids sind schon vor im Grundschulalter mit ihrem.
Ja, also das fängt ja schon im Kindergartenalter an, dass die
Und
Kleinen da.
allein früher gab es Spielzeugläden.
Ja.
Die werden irgendwann mal schließen müssen.
Ja.
Ich meine nur, deshalb kam ich auf diese Revolution. Es ändert sich ungeheuer viel. Und jetzt heute kommt die KI in den Alltag. Das wird sich ändern. Und ich meine, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch sinnvoll, sich mit solchen Fragen zu
Na
befassen. Man
klar.
muss nur aber einfach sehen, dass das in unserer heutigen Zeit noch wichtig ist. Aber wie geht es weiter? Und das beschäftigt mich eben auch sehr. Und diese Third Places, also ich finde, es ist so ein Einstieg, dass man sagt, also ein Rest soziale Bedürfnisse habe ich ja eigentlich immer noch, bin ja
Ja,
noch ein
na
Mensch.
klar. Und das werden wir ja auch
Und dann
bleiben.
sitze ich eben in so einem Café und da gehe ich immer gern hin, da sind andere Leute und mit denen brauche ich gar nicht zu reden, aber ich habe das Gefühl, ich bin unter Menschen.
Genau.
Und ich glaube nicht, dass es verloren geht. Also irgendwie ist der Mensch immer noch so ein bedürftiges
So
Wesen.
ist es. Und das
Ja.
geht auch nicht weg.
Nein,
Das,
aber das wird da anders befriedigt.
ja, wahrscheinlich. Ich würde trotzdem noch mal sagen, gerade deshalb ist die Psychologie der Räume oder der Wohnbedürfnisse und der Architektur umso wichtiger, um eben dann eben auch Menschen zu helfen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und dann irgendwie ihnen behilflich zu sein,
Ja.
ihre Räume nach ihren Bedürfnissen einzurichten. Weil wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann ist so ein Mensch irgendwie auch vielleicht hilflos und sagt irgendwie, ich fühle hier irgendwas, aber ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ja, natürlich wird man immer Räume haben um sich herum, also
Genau,
reale Räume und
ja.
nicht nur digital,
Ja.
virtuell. Also das ist richtig. Und ich denke aber auch, dass man viel mehr Gewicht legen sollte eben auf Außenräume, also inzwischen.
Ja.
Denn Innenräume, da kann man die Tür noch zumachen.
Ja.
Wenn da ein Raum ist, das kann man sich selber so
Schaffen, ne?
einrichten. Da stellt man
Ja.
sich da ein plüschiges Sofa hin und
Ja.
sagt, oh, hängt ein Bild an die Wand. Aber das ist jetzt mein Raum. Also ich denke, das geht mit Räumen. Wenn man das Bedürfnis hat, kriegt man das auch hin. Aber der öffentliche Raum, also diese Third Places, ich glaube, da diese Stadtplanung, es ist im Grunde
Ja.
weniger Architektur,
Ja.
sondern Stadtplanung.
Stadtplanung.
Das wird immer
Ja.
wichtiger, dass ich Städte nicht einfach so mit Klötzchen, also ich finde es so, oh, furchtbar,
Ja.
mit so Klötzchen
Ja, ich
Architektur
mag das auch
vollstelle.
irgendwie,
Und
ja.
dann, also ganz erschreckend, diese Altona City, da wo ehemalige Gleisanlagen,
Ja.
also unglaublich, wenn Sie da mal durchgehen, dann kriegen Sie einen Schock.
Ja.
Die Häuser so hoch
Ja, und
und so
eng.
eng,
Ja.
die sind total verschattet, die
Ja,
Wohnung.
ja.
Und Helligkeit und das
Ja, und ich,
Bedürfnis hat man ja nach Helligkeit.
ja. Und ich meine auch als Mensch, wenn ich unten stehe, also auf den
Aussieht.
Plätzen und mich also Gebäuden, in diesen Komplexen da irgendwie
Ist ganz
wiederfinde,
furchtbar.
ich fühle mich doch als Mensch gar nicht.
Und das ist eben einfach so. Es gibt natürlich eine Bauordnung und alles und da steht auch, wie groß, also wie Geschossflächenzahl und Grundflächenzahl, alles. Aber dann gibt es Ausnahmen. Wir müssen stärker verdichten, weil der Wohnungsbedarf so hoch ist.
Ja,
Und
ja.
dann kann man diese ganzen Dinge
Liebe Frau Flade,
und
da dürfen wir nicht weiter drüber sprechen, weil das wäre ja noch sozusagen noch mal was für 6 Episoden in
ja, auf
unserem.
jeden Fall,
Ja,
auf jeden
ja,
Fall.
ja.
Also das ist ein hochinteressantes
Ja,
Thema.
ist es.
Wie geht man damit um? Wie dicht baut man und welche Freiflächen hat man noch? Denn
Ja,
das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
genau.
Wie sieht es in meinem direkten
Umfeld,
Umfeld
ja,
aus? Gibt
genau.
es da überhaupt noch was?
Ja.
Und also, wenn man sich Altona Nord anguckt, dann heißt es ja da hinten, das ist ein Spielplatz.
Das. Und das sind denn, was weiß ich, 15 Quadratmeter und eine Schaukel oder so, ne?
Das ist
Ja.
so, sozusagen, hier ist doch was.
Ja.
Aber
Also es bleibt noch viel zu tun, würde ich sagen. Ich
ja.
habe noch eine letzte Frage. Was halten Sie denn von so Städten wie Rom oder so Siena, die einfach so, ja, sagen Sie mal,
Schön.
ja, sie sind schön, ne?
Fast schön.
Ja. Und was ist das Schöne daran?
Sie haben eine Geschichte.
Ja, Sie haben eine Geschichte.
Ja.
Genau, Sie haben eine
Ja.
Geschichte. Und ich finde, man hat früher auch so sehr viel Wert auf Gestaltung von Räumen auch außen
Ja,
gemacht.
ja.
Und das ist doch so ansprechend für uns Menschen.
Genau.
Also wir möchten doch auch stimuliert werden
Ja.
und einfach Anreize und was Schönes sehen.
Ja.
Das brauchen wir doch. Und
Ja. Und
insofern.
das ist richtig. Und damals hatte man eben darauf noch großen Wert gelegt. Und
Ja.
es war eine andere Gesellschaft.
Ja.
Aber es ist wirklich so, dass man da gerne steht und sagt, oh, wie ist das hier?
Ja, und wenn man ein bisschen Platz hat, nicht ein
Ja.
Areal, wo
Ja.
vielleicht ein bepflanztes Blumenbeet ist und ein Springbrunnen und so, wie es das
Ja.
eben auch früher gab, das ist doch ganz wunderbar.
Es ist wunderbar.
Ja.
Das ist jetzt das Terrain des Tourismus.
Ja, gerade weil wir es alle so gerne mögen
Ja,
und weil wir es gerne
und es
sehen.
ist, der Tourismus boomt.
Liebe Frau Flade,
Ja,
wir müssen zum Schluss
ja,
kommen. Wir
ja.
reden schon so lange. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Ausführungen und dass Sie uns hier zum Gespräch zur Verfügung gestanden haben.
Doch, also irgendwann dachte ich, jetzt muss ich doch da mal.
Ja, super.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.